habe schon einiges gewusst über den Yom Kippur. Und gleich habe ich gewusst, wieso lade ich nicht den Christian einfach jeden Sonntag ein in dieser Serie. Weil er ist der Experte und ja, eben, er weiß es eigentlich besser. Und gleich ist es ja gut. Ich meine, du findest immer jemanden, der etwas besser weiß. Aber es darf dich nie abhalten, von selber auch in die Steigeisen gehen und sagen, hey, ich will das auch für mich herausfinden. Und von dem war es für mich sehr wertvoll gewesen, dass ich da selber mich auch das Thema stärker vertieft habe wieder. Und ich hoffe, wir können da gemeinsam auch gewisse Aha-Erlebnisse haben, dass du zu dem Fest auch noch mehr lernst. Ich möchte jetzt mit der Theorieblock anfangen, logisch, über das Fest selber. Und zwar im ersten Teil mit einer Zeitachse, dass wir so ein bisschen sehen, wo ist das Fest eingebettet im jüdischen Jahr. Und ich möchte auf die Illustration eingehen, die er da letztes Mal hatte. Genau, fangen wir oben an, dann fangen wir vorne an mit dem Passa. Das Passa-Fest ist das bekannteste Fest, ist ja der Auszug von Ägypten und das Ende der Sklaverei der Israeliten in Ägypten, genau, das Passafest. Und dann hat er ja erzählt, da spulen wir ein bisschen vor, so ein bisschen die Mitte, Ende des Jahres, im Monat Tischri, im siebten Monat, von dem Hornblasen als Eis. Also dem Hornblasen, das ist das Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist der Anfang und das Haupt des Jahres. Es ist das neue Jahr, das jüdische Neujahr, das gefeiert wird. Und das wird mit dem Horn wird blasen und das wird so wie gestartet. Und der Tag ist gleichzeitig der Start vom Yamim Noraim. Und das Yamim Noraim ist die 10 Tage der Ehrfurcht, der Reue und der Umkehr. Also es ist wie 10 Tage, wo du dir Zeit nimmst, wo sich New Zeit nimmt, in sein Herz, in seine Gedanken, in sein Jahr zu schauen. Und einfach zu sagen, hey, wo muss ich Sachen angehen? Wo muss ich aufräumen? Wo muss ich bereuen? Wo muss ich bekennen? Wo muss ich Sünden preisgeben? Und man nimmt sich da wirklich Zeit, nicht einfach eine Minute oder eine Stunde oder nach dem Gottesdienst kurz oder so, sondern wirklich, man tut da 10 Tage, ist man da mit Gott connected, ganz konkret auch, und tut da wirklich sein Herz und seine Gedanken widerspiegeln. Und zum Abschluss von diesen 10 Tagen feiert man dann der Yom Kippur, der grosse Versöhnungstag. Yom heisst Tag, Kippur heisst Sühne, also Sühntag, Versöhnungstag. Also der Yom Kippur ist nicht einfach ein Fest, das man dann feiert. Es ist eingebettet, im Hornblasen, die 10 Tage als Vorbereitung. Und dann wird es wie gefeiert, dass die Sünden vergeben werden. Das ist Yom Kippur. Und dann habe ich noch das Sukkot, das Laubhüttenfest, noch reingeschmuggelt. Das ist eine Erinnerung, wie Israeliten in der Wüste in der Laubhütte gelebt haben. Das habe ich einfach reingenommen, weil ich das in 2 Wochen wird predigen, dass sie es schon mal gehört haben. Genau, so, das ist so die Zeitachse von dem Yom Kippur, von dem Fest. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in den Yom Kippur, in den Hintergrund von dem Fest. Es ist bis heute immer noch der wichtigste jüdische Feiertag. Es ist wirklich eine grosse Geschichte. Eben der Tag der Versöhnung, es ist ein Fastentag, ein Ruhetag. Es ist wirklich der wo man im Kalender zoberst hat, in dem Sinn. Er steht in der Tora, was ein bisschen kürzer ist, logischerweise. In der Tora gibt es mitten im Buch von der Tora gibt's ein ganzes Kapitel, das das Thema Versöhnungstag beschreibt. Im 3. Mose, Kapitel 16, bei uns ist es ziemlich am Anfang, weil wir noch recht viel mehr haben, außer die 5 Bücher Mose, wird ganz genau beschrieben, wie Gott den Versöhnungstag will. Das ist alles aufzeichnen, das ist alles aufgeschrieben mit allen Details, wie der Tag soll gefeiert werden. Wenn wir mal Zeit haben, lesen das Kapitel mal. Ich möchte einen Vers davon rauspicken, dass ihr mal seht, dass dort wirklich etwas steht über den Versöhnungstag. Und zwar aus dem, wie gesagt, 3. Kapitel Mose, Vers 16, Vers 29, Kapitel 16, Vers 29 bis 30. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun. Weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Das ist schon ein bisschen das Herzstück. Es hat ja schon 28 Vers vor mit Vorbereitungen. Zum Kernstück werden wir nachher dann noch kommen. Was passiert genau? Wieso wird das vergeben? Wie passiert das? Wie passiert das im neutestamentlichen Kleid? Auf jeden Fall, wir sehen hier, in dem 3. Mose, Kapitel 16, dort steht, über die Yom Kippur ganz bewusst auch die Sachen. Wie gesagt, er wird am 10. Tag vom Monat Tischli, von dem 7. Monat, gefeiert. Und das ist aber nicht der 10. Juli. Und man könnte meinen, dass der 10. Tag vom 7. Monat, das ist wie unser Osterfest, ist ja nicht immer am gleichen Tag. Das ist ja mit dem ganzen Mondkalender und alles, was zusammenhängt. Gibt es ein gewisses Zeitfest? Ich würde jetzt so aus dem Buch heraus sagen, so Mitte März bis Mitte April. In diesem Zeitfenster ist bei uns Ostern. Und das Zeitfest vom Yom Kippur ist so plus minus 20. September bis 15. Oktober. So in dieser Zeitachse, irgendwann ist der Yom Kippur immer am anderen Tag. Aber wie gesagt, immer so Ende September, Anfangs Mitte Oktober. Das wird dann nicht von Mitternacht bis Mitternacht gefeiert, sondern es wird von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gefeiert, wie das in der jüdischen Kultur gang und gäbe ist. Und an einem Tag steht das Land still. Und wirklich still. Es ist, wie gesagt, der wichtigste Feiertag. Es ist so still, wie es sonst im ganzen Jahr nicht ist. Und es ist ja schon an einem Sabbat, ist das Land schon still. Und wer schon mal war in Israel und einen Sabbat erlebt hat, es ist vergleichbar wie am Sonntag so bei uns, in der Regel, oder? Ausser gehst du auf andere Mal Skifahren am Sonntag. Dann hast du ein bisschen mehr Verkehr. Aber grundsätzlich, es ist so ein bisschen vorgemacht, so am Sonntag bei uns, wenn echt tote Hose ist auf der Straße, wenn sogar der Achsen einfach kannst wunderbar fahren, das ist so ein Vorgeschmack. Und gleich ist ein Sabbat, wir waren sogar in Jerusalem, in Israel dort. Das ist eindrücklich, einfach in ein Land runterfahren, zur Ruhe kommt, komplett zur Ruhe kommt. Und ich stelle mir vor, dass ein Yom Kippur ist noch mal eins extrem. Es ist noch mal alles ruhig, es ist noch mehr, es ist einfach nichts, es ist wirklich einfach ein komplette Fokus auf Gott. Komplette Entschleunigung. Das ist aber manchmal auch ausgenutzt worden. Das hat 1973 haben das Zürer und Ägypter ausgenutzt, haben Israel dort angegriffen. Weil sie gewusst haben, Yom Kippur ist das Land unten, es ist runtergefahren. Und eben von dem her haben sie dann nachher gesagt, auch wenn Yom Kippur ist oder Sabbat, wir müssen ein gewisses Mindestding natürlich haben, weil das ausgenutzt wird, hat halt immer beide Seiten. Das ist halt leider so. Auf jeden Fall, das Land steht am Yom Kippur wirklich still. Absolut still. So still, wie es nur geht. Ist aber nicht so, dass man einfach nur zu Hause ist und einfach chillt und nichts isst. Es ist ein aktiver Tag. Genau das vielleicht vergleichen mit unserem Osterfest, wo wir einfach nur zu Hause sind und einfach verfastet oder betet oder so. Sondern es ist alles wie aufgeregelt in dem Sinne. Also wenn die Sonne untergeht, wenn der Yom Kippur startet, wird mit einem Abendgebet starten. Ein Startgebet, das definiert ist, das man kennt, das man weiss. Und dann geht es wie weiter. Eben, man fastet dann, man kommt zur Ruhe. Am nächsten Tag gehen wir in die Synagoge, wie wir in der Regel in den Ostergottesdienst gehen. Wird immer wieder gebetet, auch zum Abschluss wird immer noch gebetet. Es hat immer wieder Gebetszeiten, Gebetszyklen, Gedenkzyklen und Synagogenbesuch, Gottesdienstbesuch. Also es ist wie getackert in dem Sinn. Das ist, wie gesagt, der Yom Kippur. Jetzt aber wissen vielleicht, oder einige von euch wissen, oder viele von euch wissen, es hat irgendetwas mit einem Schafsbock und mit dem Allerheiligsten, der da ist. Was ist da? Genau. Einmal im Jahr geht der hohe Priester ins Allerheiligste, um für das ganze Volk zu sühnen. Das tut ja, habe ich ja vorher schon vorgelesen, dass an dem 10. Tag, eben am Yom Kippur, wird gesühnt. Also was passiert da genau? Und für das muss ich schnell die Stiftshütte, die ich auch in die Einladung angehängt habe, schnell zeigen, dass ich meine Stiftshütte sehe. Die Stiftshütte ist ja letztlich nichts anderes als ein portabler Tempel, wo das Volk in der Wüste hatte, wo eine Begegnungszone mit Gott hatte. Das ist, wie gesagt, die ganze Anlage. Man ist reingegangen, man hat dort verschiedene Opfer geben, wie jetzt eben am Brandopferaltar für Brand- und Sühnopfer. Man konnte Wäschungen machen, am Wäschaltar. Es hat ein Heiligtum, wo die Priester sich bewegen durften. Und in diesem Heiligtum, also in dem Zelt, innen, im hinteren Bereich, hat es einen Bereich mit dem Allerheiligsten. Und das war verboten, zu betreten. Weil in dem Allerheiligtum war die Bundeslade von Gott. Und es war ein Bild, oder es war Gottes Gegenwart. Ein Bild, das Gott gegenwärtig ist in dem Zelt. Und man kann nicht einfach reingehen dort, ich habe jetzt gerade Bock, mit Gott ein bisschen austauschen, sondern der Hohepriester geht einmal im Jahr dort rein, um zu sühnen. So ist das aufgeteilt. Und man hat ja immer wieder auch Opfer gegeben, wenn man jetzt auch beispielsweise wenn wir ein Neugeborenes gehabt, am 8. Tag haben dann eine Taube oder ein anderes Tier, wenn man mehr Geld gehabt hat, das Opfer. Man konnte immer Opfer geben an dem Ort oder am Tempel natürlich dann auch später in Jerusalem. Und im Heiligtum haben die Priester dort gearbeitet, die Sachen gemacht, die Kerzen anzünden, alles und so weiter, betet natürlich. Aber das Allerheiligtum, das ist einmal im Jahr, im Yom Kippur, ist das benutzt worden, betreten worden und sonst nicht. Und dann hat es zwei Böcke gehabt, zwei Schafsböcke. Und dann hat es einen Losentscheid gegeben, wer ist der Sündenbock und wer ist der Opferbock. Beide sind gestorben, so viel kann man sagen. Der eine ist schneller gestorben als der andere, weil beide haben eine andere Bedeutung. Der Opferbock, der ist geopfert worden, wie es halt sagt. Und das Blut von diesem Bock hat dann der Priester mitgenommen, der Hohepriester, und hat dann das Blut in dem Allerheiligtum beträufelt. Ich weiss nicht genau, ob der Bundeslade beträufelt hat oder die Wände. Auf jeden Fall ist er mit dem Blut in das Allerheiligtum, um, wie sagen, das ist das Blut, als stellvertretend fürs Volk gesühnt wird. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Bock, den Sündenbock. Sprichwörtlich Sündenbock. Und er hat dann, der Hohepriester hat dann den Bock genommen und hat sämtliche Verfehlungen vom ganzen Volk auf den aufgeladen. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, ob er da eine Liste gehabt hat oder ob er da einfach stellvertretend gesagt hat, im Namen vom ganzen Volk Israel, von allen Stämmen, 12 und alles, aufgezählt hat. Auf jeden Fall hat er wieder Bock das ihm ausgesprochen, der irgendwie aufgeladen. Und dann ist der Bock in die Wüste gebracht worden und nicht zu einer Oase oder so, sondern wirklich in die Wüste, wo er dann gestorben ist. Als Sinnbild, die Sünden sind weg, die sind weit weg, als Wüste, als ein Sinnbild von dort, wo du nicht sein willst, dort, wo es tot ist, dort, wo kein Leben ist. Und der ist dann dort gestorben und auch die Sünden sind dann mit dem Bock gestorben. Genau, so redet ihr von archaisch, aber das war damals gang und gäbe an dem Yom Kippur mit diesen beiden Böcken. Und ist ja noch spannend, dass er dann die ganze Geschichte, dass der Hohepriester hat sich dann auch reinigen musste. Er hat musste parat sein. So wie das Volk natürlich auch musste parat sein. Und wirklich an dem Yom Kippur, also am 10. Tag, und wenn man 10 Tage Zeit hat, hat man sicher keine Ausrede, dass man nicht Zeit hatte, aufzuräumen. Man musste alles bekennen, man musste alles aufräumen, zum parat zu sein. Und für den Hohepriester ist es um Leben und Tod gegangen, dass er wirklich parat war. Die Hohepriester hatten eine Kette oder eine Schnur um den Fuß gehabt, dass wenn sie rein sind und sie hätten irgendeine Schuld auf sich geladen, wo sie nicht bekannt haben, dem Bock, dann wären sie tot umgekehrt. Weil es hat es nicht vertreibt. Eben, es ist einmal pro Jahr, es ist der Hohepriester, es ist der höchste Mann in dem Sinn oder Mensch dann vom Volk gesehen, aus geistlicher Sicht sowieso, politisch meint die auch. Also wie gesagt, und das wie gewusst gehabt, hey, ich gehe nicht einfach easy peasy rein, schaue mal so ein bisschen, wie es aussieht. Und wir gewusst gehabt, hey, ich muss parat sein, ich muss aufgeräumt haben. Ich weiss nicht, wie die Quote war, wie viele das da umgekippt sind. Man hat sie nicht können holen gehen, weil wir dann nicht reingehen durften. Man hat dann wieder neue Hohepriester aus den Priestern ausgelost. Sie sind jedes Jahr ausgelost worden. Man hat wieder neu auslosen und der ist wieder gegangen. Und der hat dann sicher wieder geschaut, dass er parat war. Logischerweise, oder? Und man hat dann mit der Schnur wieder rausgezogen aus dem Allerheiligtum. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Quote ist. Ich hoffe, es war sehr tief gewesen, oder bei null sogar. Weil man gewusst hat, hey, da geht es um etwas. Und ich finde es, so einen guten Punkt. Der Punkt hat mich recht bewegt in der Vorbereitung auch. Ich habe das ja gekannt mit dem ganzen Schnur und alles und dass es nicht easy ist. Und das zeigt uns wie eine gewisse Balance auf. Ihr macht keinen wissen, dass ich sehr gerne Balance habe, dass ich die Extreme in der Regel auch nicht schätze. Und man kann es ja immer aus beiden Extremen anschauen. Beispielsweise, wenn man auch schaut, wir haben Gott und er ist unser liebender Vater. Meine Geschichte vom verlorenen Sohn ist eine der schönsten Geschichten, die es überhaupt gibt. Dass Gott, egal was wir gemacht haben, egal was wir in den Sand gesetzt haben, er ist an der Veranda und wartet, bis du wieder kommst. Er sehnt sich nach dir. Nichts anderes hat der Mensch gemacht, dass er in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung mit dir ist. Und was immer dich trennt von Gott, du bist ein Gebet, immer nur ein Gebet entfernt, dem lebendigen Gott zu begegnen, durch Jesus Christus. Und gleich reden wir über Gott. Wir reden über Herr von allen Heerscharen. Wir reden über Gott, der das Universum erschaffen hat. Und das ist schon ein bisschen gross. Wir reden über Gott, der alles erschaffen hat. Es geht auch um Ehrfurcht. Es geht auch um Heiligkeit. Es geht auch darum, dass nicht auch auf die leichte Schulter nehmen, auch Schuld oder andere Sachen auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, Gott vergibt es ja sowieso. Ja, Gott vergibt es. Aber sobald du anfängst, das auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, easy peasy, Gott, du bist ein guter Gott, liebender Vater und alles. Ja, er ist ein liebender Vater. Aber er ist auch heilig. Und er verträgt keine Sünde. Und im Allerheiligtum verträgt es erst recht nicht. Und die Balance, das finde ich ganz wichtig, dass man immer wieder schaut, hey, wo bin ich in der Gefahr, vielleicht manchmal ein Extrem zu rutschen. Weil beides ist aus meiner Sicht ist dann ungesund. Eine Diskussion, die ich diesbezüglich immer wieder habe, ist die ganze Thematik Himmel oder Hölle. Wo wir auch die beiden Extreme kommen und die ganze Allversöhnung haben, wo biblisch klar dagegen ist. Was sagt, es ist einfach so, du entscheidest dich, willst du bei Gott sein, willst du zu Lebzeiten mit Gott unterwegs sein und das nach und auch in Ewigkeit haben? Oder willst du es nicht? Du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Gibt es mehr als genug Bibelstellen. Aber natürlich gibt es die eine oder andere Bibelstelle, die dann sagt, ja, wer nicht bei Gott ist, der wird dann einfach in der Hölle, wo die Zähne klappern, ist einfach nur leiden. Und ich finde das sehr schwer, ich finde das sehr sperrig. Habe ich auch schon erwähnt gehabt, ich finde, das passt da sehr gut. Ich will es mal anders aufschlüsseln, dass ich nicht glaube, dass es derart extrem ist, dass die Hölle einfach ein Ort ist, wo du auf Ewigkeiten gestraft bist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon die eine oder andere Frau gehabt, oder Teenie, ich war dort noch relativ jung, wo ich wählen kann und sie hat mich nicht wählen. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch. Und manchmal finde ich so Kärtchen, das war Zeit vor Mail und alles, oder WhatsApp. Man hat ein Briefchen geschrieben oder Kärtchen. Und wenn ich dann manchmal die Kärtchen oder Briefchen finde, weil ich habe dann mehrere geschrieben und die schönsten habe ich dann ihr gegeben. Das Problem ist, es ist nicht um die schöne Schrift gegangen, sondern um den Inhalt. Der Inhalt ist, wenn ich es dann lese, sehr dürftig im Nachhinein. Denke ich, meine Güte, hast du das wirklich der gegeben? Meine Fresse. Anyway. Sie hat Nein gesagt, das ist gut. Es war dann parat, dass Steffi dann... Steffi hat ja gesagt, das ist das Wichtigste, oder? Aber all die Frauen, die nichts wollen, das Schmerz natürlich, ist kompliziert, man hat Himmel und Hölle und Zeug und Balance, auf und ab und so. Und stell dir jetzt mal vor, ich wäre jetzt wie so ein James Bond Bösewicht auf so einem Sessel, hätte eine Katze, die ich streicheln würde, ein Monokel oder Augenklappe, ich weiß gar nicht mehr sicher, und ich hätte einen Monitor mit all diesen Frauen. Und sie haben sich gegen mich entschieden. Ich habe sie wählen. Ich habe die Hand ausgestreckt. Und sie haben gesagt, und das trage ich ihnen heim. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Und geht jetzt gerade diesen Blitz. Und der geht einen Blitz. Und der wie gerade das Gewitter, wie in den Comics, wo so eine Wolke mitgeht und dann ausregnet. Also manchmal ist das Bild, dass Gott so wäre. Gott streckt die Hand durch Jesus Christus, werden wir noch hören, aus und du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Und die Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Das, was du willst oder was du nicht willst. Und ich glaube, dass Gott so ein Gott ist, der an dem Sessel ist und jemand, der sich gegen ihn entscheidet, einfach die ganze Zeit plagt, einfach zum sagen, hättest du mich halt genommen? Was nützt es, wenn ich zu deinen Frauen gehe und sage, hättest du mich noch genommen? Hättest du besser gemacht? Das ist doch völlig weird, oder? Und ich glaube nicht, dass es so ist. Ich meine, ich kann das nicht so belegen, aber für mich stimmt es so nicht. Und wie gesagt, die Abwesenheit von Gott, wer das Lebzeiten will, hat es nachher eine Ewigkeit. Wie das ist eigentlich eine Wurst, weil ich werde nicht dort sein, ich will nicht dort sein. Und das geht uns auch nicht an. Wir haben einen anderen Fokus. Aber das ist etwas, das hat mich bewegt, ihr merkt das. Genau, und dann kommen wir wieder zurück zum Yom Kippur. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, Jesus ist der einzig wahre hohe Priester. Er ist, und das möchte ich lesen, dass es nicht nur von mir gehört, sondern auch, dass wir den biblischen Bezug davon haben. Und das sagt, das steht im Hebräer, genau, im Hebräer Kapitel 9, Vers 11 bis 12. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst errichtet einen Heiligtum, größer und vollkommener als alles andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Das ist Yom Kippur vor 2000 Jahren. Und es hat alles auf den Kopf gestellt. Die ganzen Opfergeschichten, die ganzen Hohepriester, die mit dem Schnürli ins Allerheiligste gehen, zum Sühnen, hat es nicht mehr gebraucht, weil Jesus einmal an das Kreuz ist und einmal sein Leben hergeht und wieder auferstanden ist natürlich noch ganz wichtig. Und das ist eine ganz neue Zeitwende. Und es ist noch spannend, dass Jesus beide Böcke auf sich vereint. Also erstmal ganz einfach, logischerweise, ist er dann ins Allerheiligste, also das Kreuz, das er dann als Bild von dieser Vergebung ist, von dem Startschuss. Er hat dort verblühten lassen. Also das Allerheiligste ist verblühtet worden durch seinen Opfertod, zu seinem körperlichen Opfertod, den er hatte. Aber er war auch der, der alle Sünden auf sich genommen hat. Er sagte ja auch, alle Sünden habe ich auf mich genommen, wie der Sündenbock alles auf sich genommen hat oder alles auf sich bekommen hat. Er hat es nicht freiwillig wollen, oder? Aber jetzt hat es freiwillig wollen. Er ist nicht ausgelost worden, um zu sagen, jetzt bist du ein Holz. Sondern er hat gesagt, ich mache das, dass jeder Mensch Zugang zu Gott hat. Ich muss es nur einmal machen, ich muss es nicht zehnmal machen, ich muss es nicht zweimal machen. Ich mache es ein für alle Mal an Golgatha. Und das ist schon etwas, wo wir wissen das, wir kennen das, wir nehmen das als selbstverständlich, ist ja logisch, wir sind 2000 Jahre später. Aber was für eine Zeitenwende dort eigentlich passiert ist, dass du die ganzen Opfergeschichten nicht mehr brauchst, das ist eigentlich eindrücklich. Dass wir ein Gebet, dass wir einfach mit einem kurzen Stossgebet mit dem Gott verbunden sind. Es haben wir schon wieder neu dankbar gemacht, was für ein Vorrecht ist. Und wir reden immer noch vom Herr über allen Herrscharen. Über Gott, der das Universum erschaffen hat. Er interessiert es, was dich, was mich bedrückt, was mich hindert, zu ihm zu kommen. Was mich hindert am Leben. Und schenkt mir Kraft und auch Spendli, um überwinden, um weiterzukommen. Das ist wirklich gewaltig. Und die ganzen Tieropfer, ich meine grundsätzlich, ich hasse, wenn Tiere gequält werden oder wenn man den Tieren schlecht schaut. Das geht wie nicht, oder? Und ich bin mega froh, dass wir die Tieropfer nicht mehr haben. Dass man nicht zu einem Tier muss gehen und das muss Kehlen aufschneiden, weil man einen Bock geschossen hat, auf Deutsch gesagt. Und gleich ist mir in den Sinn gekommen, in der ganzen Vorbereitung ist mir der Gedanke aufgekommen, es kann vielleicht etwas Gutes haben, dass man merkt, hey, okay, nimm mal vor, du nimmst dir irgendeinen Bock, nimmst dein Meersäuli und sagst, hey, ich habe eine riesige Schuld auf mich genommen, da ist jetzt mein Meersäuli, ich opfere das an meiner Stadt. Ich meine, wahrscheinlich war es nicht dein Meersäuli, sondern irgendein Bock, den du gekauft hast oder so, oder eine Taube oder was auch immer, wie das Budget war. Aber ich glaube, was das gut war, ich meine, ich finde es überhaupt nicht gut, dass ein Tier muss unschuldig sterben dafür, für meine Fehler. Aber was es vielleicht könnte gut gewesen sein, oder wahrscheinlich könnte gut gewesen sein, dass du es nicht auf die leichte Schulter nimmst. Dass du nicht sagst, hey, ist doch völlig egal. Dann stirbt der Bock halt. Also, ja, außer dir ist es egal. Es gibt sicher Leute, wo es nicht egal war. Aber wenn du ein bisschen empfindsam bist, dann hast du gedacht, hey, jetzt muss die Taube, jetzt muss der Bock, jetzt muss das Meersäuli sterben, weil ich etwas in den Wind geschossen habe. Und da hat es mich wie das Gefühl bekommen, hey, ich bin mega, mega froh, braucht es die Tieropfer nicht mehr. Aber es zeigt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Es geht nicht auch darum, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, so what, Gott vergibt es sowieso. Nein, es hat eine Konsequenz. Für die Konsequenz hat das Tier müssen sterben. Genau, das noch so ein Nebengedanke. Und dann ist ja die bekannte Stelle, ich möchte lesen, die etwas mit dem Vorhang zu tun hat in dieser Geschichte. Das ist auch noch ein spannendes Detail, das ich mit einem anschauen möchte. Matthäus 27, Vers 50 und 21. Matthäus, genau, sagt er, da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vom Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Er hat eine bekannte Stelle. Viele von euch kennen es vielleicht auch. Kannst du mal das Bild zeigen? Genauso, das ist wirklich, mir ist wieder neu bewusst worden, der Kubus, also der Würfel mit dem Vorhang, das ist 10 mal 10 mal 10 Meter. alles gleich hoch. Also das ist schon eine gewisse Höhe. Das ist nicht so ein kleines Ding, so ähnlich wie jetzt da oder so, sondern es ist wirklich, das ist recht gross. Und was ich auch gewusst habe, ich habe gewusst, der Vorhang ist nicht irgendwie so ein kleiner Vorhang, wo man einfach verreissen kann, den ich jetzt auch verreissen könnte, hier auf der Bühne, um euch zu zeigen. Sondern der war 10 cm dick. Also es war wirklich ein sehr harter Stoff. Und das ist mehr ein Mauer als ein Vorhang. Und das macht ja noch Sinn. Ich meine, wenn du so einen schusseligen Priester hättest, der stolpert und der geht irgendwie ins Allerheiligste, wenn du ein kleines Vorhängchen hättest, dann ist er drinnen und dann wäre er gemäss der Ding eigentlich tot. Wenn nur der Hohepriester kann einmal im Jahr dorthin gehen und perfekt aufgeräumt in dem Sinn, oder wirklich aufgeräumt. Also es war mehr ein Mauer. Das ist nicht einfach so ein kleiner Stoff, der verrissen ist. Da ist ein Mauer, auf Deutsch gesagt. Und eigentlich ist das noch ein besseres Bild, ein Mauer als ein Vorhang, der verreist. Ein Mauer, der zerstört. Ein Mauer zerbricht, zerreißt. Und ich finde es auch spannend, von oben gegen oben. Man kann vielleicht sagen, es ist wie logisch, physikalisch, oder? Aber es ist für mich auch ein Bild von oben, von Gott fängt es an. Er fängt oben an aufreißen und er reißt nicht bis zu der Hälfte. Er reißt nicht nur für die Europäer oder für die Israeliten oder für diese, sondern er reißt bis oben, bis zu jedem Menschen. Alle Rassen, alle Dinge, egal auch, ob du Beeinträchtigung hast, das ist völlig egal für jeden Mensch. Bis am Boden runter geht es. Und der Vorhang, die Mauer ist zerrissen und du kannst durchgehen, wenn du willst. Du musst immer noch durchgehen. Es ist immer noch deine Entscheidung. Willst du mit Gott sein? Willst du gegen, willst du Gott nicht haben? Aber es ist verrissen. Schliessen möchte ich wieder mit Hebräer, weil es wieder etwas über den hohen Priester von Jesus aufzeigt, wo auch die meisten kennen, die sehr ermutigend sind. Aber ein Schuss Warnung ist auch noch drin. Das ist manchmal noch gut, oder? Eben, ich bin auf einem Balance-Trip, sehr viel Ermutigung, aber ein Schuss auch Ermahnung oder ein Schuss auch Ernsthaftigkeit, die wir brauchen, die ich brauche, die gut ist. Ich lese das im Hebräer Kapitel 4, Vers 13 bis 16. Gottes Augen bleiben nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Gottes Thron gegangen. Doch gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Und der Gottes Thron ist ja sehr gut vergleichbar mit dem Allerheiligtum, was es mit der Bundeslade. Und das sind Verse, bekannte Verse, Verse, die auch sehr stark sind, die sehr ermutigend sind und sehr wahr sind. Und auch wenn man überlegt, man lässt es manchmal denken, ja, mega cool. Aber die Tatsache, dass Gott, der grosse Gott, Herr aller Herrscharen, Schöpfer des Universums, Schöpfer von allem Leben, dass er Mensch geworden ist. Und nicht einfach irgendein Superman, sondern auch verletzlich. Verletzlich insofern, dass er Hass erlebt hat, Verleumdung, Verrat, aber auch Liebe und Hoffnung, all die menschlichen Gefühle natürlich. Also wir reden zu einem Gott und zu einem Mensch gleichzeitig. Und das ist ja theologisch sowieso krass in dem Sinne. Wir können ganze Blöcke füllen damit. Aber wir reden vor allem auch zu einem Gott, aber auch zu einem Mensch gleichzeitig. Zu einem Mensch, der Erfahrung hat, der kennt, was es bedeutet. Vielleicht kennst du einen Moment, dass irgendjemand redest und der hat keine Ahnung, weil er das nicht kennt. Aber du redest mit Jesus zu einem Mensch, der weiss, was es bedeutet, wenn man einsam ist, wenn man sich verlassen vorkommt, wenn man enttäuscht wird, wenn man verleumdet wird. Das kennt er, weil er es mit Haut und Haar erlebt hat und sich verletzlich gemacht hat. Der grosse Gott, der Herr von allen Herrscharen. Und das ist schon spektakulär. Und einfach immer wieder zu wissen, hey, was immer wir gemacht haben. Wir können zu Jesus gehen und er versteht dich. Er versteht dich ganz und gar. Und wir müssen das zuvor nicht schämen und genieren. Wir können mit allem zu ihm gehen. Und wir wissen, durch ihn können wir zu Gott kommen. Durch ihn ist uns vergeben. Wir sind immer nur ein Gebet entfernt, in die Vergebung hineinkommen. aber es geht um eine Ernsthaftigkeit, weil die bekannten Verse werden dabei eingeleitet vom Vers 13, dass Gott sagt, eben, Gott ist auch bei nichts verborgen. Und wir werden für alles Rechenschaft ablegen. Und das ist ja nur fair, weil sonst könntest du einfach schleifen. Und das ist auch gut und wichtig. Und das zeigt wieder die Balance auf, dass wir sind gerettet, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wiederhergestellt, immer und immer wieder. Aber es ist wieder auch da wichtig, dass wir es nicht auch auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, so what? Vergebung ist ja sowieso da. Sondern wir sagen, hey, was ich sage und mache, was ich tue, mein Handeln, meine Worte haben Konsequenzen. Ja, mir wird vergeben. Aber ich kann gleich Leben auch zerstören. Ganz praktisch auch. Oder wörtlich natürlich. Und dass ich sage, hey, ich will wachsen. Ich will nicht am gleichen Punkt stehen bleiben. Ich möchte überwinden. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte da immer stärker werden. Ich möchte da immer mehr dem Gott, dem Jesus ähnlicher werden. Dass das abnimmt. Und dass er in mir zunimmt. Und ich finde, das fasst das Ding wunderbar zusammen. Und für das möchte ich gerne zum Abschluss beten. Jesus Christus, ich danke dir, wir haben wieder den Versuch gemacht, einfach zu begreifen, was du da hast für uns. Es ist einfach unvorstellbar. Wie viele, ja, hunderte, tausende von Jahren ist mit diesen Opfern gegangen, mit diesen Tieropfern, haben letztlich unschuldige Tiere für das Versagen von Menschen müssen den Kopf anheben, sprichwörtlich. Ich danke dir, Jesus, dass das aufgehört hat, dass die Tiere nicht mehr sterben müssen. Und ich danke dir, dass du das ein für alle Mal auf dich genommen hast. Und ich bitte dich, dass das, es ist nicht eine neue Predigt, höchstwahrscheinlich für uns, aber dass es uns einmal mehr bewegt. Dass es uns einmal mehr bewegt, dass da eine Zeitenwende passiert ist vor 2000 Jahren, wo spektakulär ist, wo all die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Und dass es das frei macht, dass es das Kraft gibt und Zuversicht mit allem zu dir kommt. Dass wir wissen, du bist der liebende Vater, der sich einfach sehnt danach. Du bist unser Mittler. Durch dich können wir immer wieder zum Lieben, zum Gott, dem Vater kommen. Durch dich und durch den Heiligen Geist. Aber ich bitte dich auch, dass du uns auch die Ehrfurcht aufzeigst. Dass wir nicht einfach die Sünde auf die leichte Schulter nehmen und auch Verfehlung auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass wir sagen, hey, ich möchte nicht 100 Mal den gleichen Fehler machen, sondern ich will beim 101. Mal besser sein oder beim 2. Mal schon besser sein. Einfach, dass man da wachsen hat, dass man da bewusster sein, dass man empathischer sein und sagen, hey, es geht um etwas, es hat Konsequenzen, wenn ich verletze, es hat Konsequenzen, wenn ich ein Zeichen mache oder sage. Und dass ich da wirklich wachsen darf. Und dass wir aber wissen, Gott vergibt uns immer wieder, was immer auch ist. Hilf uns in diesem Spagat, in dieser Balance zu wachsen, auch als ganze Gemeinde, dass wir an Reife wachsen, an Mündigkeit wachsen, dass wir an geistlicher und persönlicher Stärke auch wachsen in der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt. Und sag nur die einzelnen Personen, wo sie steht, wo sie dran ist, dass sie dich erleben und dass es wirklich durch Fleisch und Blut geht, dass du ihre, dass du unser Hohepriester bist. Amen.